Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
There is power in the name of Jesus. Habt ihr das alle laut mitgesungen? Ich war hinter der Bühne, ich weiß nicht, ich habe selber so gegrölt. Habt ihr?
Ja, there is power in the name of Jesus, ja.
Ja, ein bisschen mehr Begeisterung könnte man schon an den Tag legen. Diese Begeisterung hat Martin Luther nämlich auch an den Tag gelegt, als er ein paar Dinge verstanden hat, die in der Bibel stehen und nicht die Dinge, die ihm erzählt wurden. Der arme Martin wurde letzten Sonntag ja so ein bisschen, in einen etwas dunkleren Ruf gestellt von Mike. Weiß nicht, wer nicht da war, es war das Thema The Dark Side of Martin Luther. Waren so viel drin. Martin Luther, The Dark Side. Die dunklen Seiten in einem Menschen und kann mal jeder kurz in sich hineinschauen und seine dunklen Seiten anschauen. Und so hatte Martin Luther auch welche. Es war gut, das zu sehen. Anstatt jemanden auf den Sockel zu heben, ist es gut zu sehen, hey, das ist ein Mensch wie du und ich und er gibt sein Bestes. Und es kommt nicht immer nur Gold raus, sondern manchmal auch Murks. So, aber ich darf jetzt heute den Martin Luther Ruf wieder ein bisschen herstellen. Der Martin Luther, der Doktor, der war eine seltene Gattung Mensch. Und zwar war er ein Mu-Tiger. Ha! Ja, drei Leute. I love it. Er hat eine ganze Reihe von Schriften verfasst und Bücher und hat so seine Statements nach seiner Erkenntnis dahin abgelegt. Und der Inhalt war für die katholische Kirche nicht ganz so erquicklich, wie sie es sich gewünscht hätten. Sie waren in so einem ganz trüben Licht dargestellt. Sie würden mit ihren Ablassbriefen das Volk beschummeln und betrügen. Und zwar nicht nur geldlich, sondern auch geistlich. Sie würden es belügen und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich alle so, diese Grobstory. Stark unangenehm, gerade wenn das Geschäft mit den Goldstückchen so gut läuft und so die Säcke dicker werden. Und ja, der Petersdom, gell, der will halt auch gebaut werden. Ja, natürlich auch alles für den Herrn, also so wie es heute manchmal auch ist, alles für den Herrn, das Geld einsammeln auch. Der Papst bat also den Martin Luther höflichst vor ihm zu erscheinen, um dieses Dilemma der Meinungsverschiedenheiten freundlichst mit ihm zu erörtern und zu einer gütlichen Einigung zu kommen, damit wieder Friede unter den Brüdern wäre. Habt ihr es gemerkt, ich hatte gerade meinen Rosamunde-Pilcher-Sender drin. So war es natürlich nicht. Es wäre zu viel rosa Farbe. Da ging der Punk ab. Da war richtig was los und es ging zum Teil um Leben und Tod und nicht einfach nur um Meinungsverschiedenheiten. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Also der Papst, der sagt, ne, Martin, deine Bücher, deine Schriften finde ich überhaupt nicht lustig, schadet unserem Ruf und ich will, dass du sie widerrufst. Das wäre ungefähr so, nur mal so als Bild, wie wenn unser Mike, der ja auch schon Büchlein verfasst hat, vom Leo Bigger in die Schweiz zitiert wird und der Leo Bigger sagt, oh Mike, das geht nicht, das ist nicht okay. Und ich will, dass du sagst, dass das alles scheiße ist, was du sagst. Und dass es überhaupt nicht ICF-Style ist. Auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, überall muss Mike jetzt also schreiben, meine Bücher sind inhaltlich nicht ganz korrekt und ich distanziere mich davon. Und wenn du das nicht tust, dann werfe ich dich in einen großen, großen Topf voll Käsefondue und da wirst du untergehen. Ne? So. Naja, so oder ähnlich. Nicht, dass wir jetzt auch den Leo mit dem Papst vergleichen wollen, das wäre ja dann doch nicht ganz okay. Und ob unser Mike später mal in die Geschichtsbücher der Welt eingehen wird, als rebellischer Umwandler des ICF-Movements, das bleibt abzuwarten. Also. Aber wer ihn ein bisschen kennt, den Mike, der weiß auch, dass wenn er von was wirklich überzeugt ist, dann steht er dahinter mit vollem Einsatz und ist auch risikobereit. Und zwar wurscht, was der Rest von ihm denkt, die Welt um ihn herum und sonst wo. Und ungefähr so war das dann auch, nur wirklich lebensbedrohlich im Fall mit der Konfrontation mit dem Papst und dem Martin Luther. Denn schnell wurde man exkommuniziert, wenn man sich nicht ganz so einig war mit Rom und als Ketzer hingestellt und damit war man dann also freigegeben zum Abschuss, so eine Art päpstlicher Dschihad. Ja, und was sie auf jeden Fall auch nicht wollten, auf gar keinen Fall, wenn der Martin also anreist, ihm eine Plattform geben, um seine Erkenntnisse und seine Ideen darzulegen. Das wollten sie nun wirklich nicht. Und deswegen haben sie gesagt, sie wollen, dass er kommt und dass er nur zwei Fragen beantwortet. Und zwar nur mit Ja oder Nein. Und zwar die erste Sache, sind diese konfiszierten Schriften, sind das deine? Wenn er ja sagen können, ja oder nein, dann wäre es durch. Und ob er wieder ruft, ja oder nein. Also damit hätten sie ganz schnell das Gespräch beendet. Jetzt ist der Luther aber mit seinem Anwalt angereist, also irgendwas an Rechtsstaatlichkeit gab es da dann auch, an Rechtsprechung. Und der Anwalt hat tatsächlich geschafft, dass der Martin Luther einen Tag Bedenkzeit bekommt für die Antwort auf diese beiden Fragen. Klar, ja, nein, da muss man lange drüber nachdenken. Und im Prinzip war es eine total fuchsige Taktik. Die haben es wirklich geschafft, die zwei, mit dem, dass am nächsten Tag die Erläuterung doch mehr Worte waren als nur Ja und Nein und Martin seine Plattform ordentlich nutzte. Und er hat nicht widerrufen. Der Martin war ein Mutiger. Unsere Serie heißt Luthersöhnchen und unser Motto heute Abend ist Mutbürger und dafür möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir für all die vielen Beispiele in der Bibel, die du uns gegeben hast. Danke für die Männer und Frauen, die sich teilweise nackig gemacht haben, dass wir sehen können, okay, das war cool, das war nicht cool und wie sind sie mit Schwierigkeiten umgegangen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, Herr, und dass du durch mich sprichst und dass du Worte, die überflüssig sind, einfach rausickst und sie durch deine ersetzt. Amen. So, wenn ihr also diesen Begriff Mutbürger hört, was fällt euch da spontan noch für ein anderes Wort ein? Schnell. Maultaschen. Haha. Also, ich kann hier lang stehen, krieg da keine Pizza. Also, Mutbürger, Wutbürger mit W, na klar, fällt einem das gleich ein. So lange ist es noch nicht her, wir hatten die Wahlen und manche Worte, die kleben einem wie Kaugummi in langen Haaren. Aber ich mag hier tatsächlich überhaupt gar keinen Raum geben für diese Art von Propaganda und das nochmal und nochmal, nochmal beleuchten, weil hier im ICF geht es um Jesus und es geht um Jesus und außerdem geht es um Jesus. Ich habe natürlich trotzdem geguckt, was gibt mir die Bibel als Ratschlag, als Antworten zum Thema Wut und Zorn und stieß unter anderem auf Epheser 4, Vers 26. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Paulus sagt hier, wie wir damit umgehen können, wenn wir wütend sind und wenn wir zornig sind. Er sagt nicht, ihr dürft nicht wütend sein, ja, sondern wir werden wütend und zornig, aber trag's nicht mit dir rum und entwickle dich dann nicht zu irgendjemandem, der nachher meint, seine Meinung ist quasi das Gold auf der Weltmeinungswaage. Und versöhnt euch, bevor es dunkel wird, das ist manchmal gar nicht so viel Zeit, weil wenn man nämlich jetzt um die Jahreszeit sich um 4 Uhr gestritten hat mit Ebbo, dann ist schon um 5 Uhr Nacht, gell? Und da wird's eilig. Lass die Sonne nicht untergehen. Versöhnt euch, bevor es dunkel wird, bevor zu viel ungöttliche Gedanken in euer Hirn sich festsetzen und es zu ungöttlichen Taten führt und ungöttlichen Worten. Und das sagt die Bibel über diesen Gefühlszustand. Und das ist das, was wir wissen müssen als Christen. Guck, dass du das unter die Füße kriegst, und zwar am besten, bevor es dunkel wird. Mut. Wann brauchen wir denn Mut? Mir ist der John Wayne über die Füße galoppiert, der sagt, Mut bedeutet, sich trotz Todesangst in den Sattel zu schwingen und loszureiten. Und der muss es wissen, der John Wayne, der hat schon so viel erlebt und er war immer so mutig. Allerdings muss man nicht immer gleich an den Tod denken, oder? Wenn jeder hier mal von uns kurz innehält und überlegt, wovor fürchtest du dich? Da gibt es sicher ein paar Sachen. Oder vielleicht auch nur eine Sache. Oder viel zu viele Sachen. Es gibt Furcht vor Versagen, vor Verlust, vor Begegnungen. Ein bisschen trivialer, vor Insekten oder vor Menschen, vor bestimmten Situationen. Das sind so unsere Alltagsängste, mit denen wir so leidlich, je nach Strategie, umgehen. Und dann gibt es natürlich noch die heftigeren Geschichten, die dazu führen, dass wir unser Leben nicht mehr richtig leben können. Was weiß ich, vielleicht kann der eine oder andere schon nicht mehr in einen Aufzug steigen, weil diese Angst, in den Aufzug zu steigen und zu fahren, ihn einfach überwältigt und er ist nicht dazu in der Lage. Oder er kann nicht mehr in die Stadt, weil zu viele Menschen dort sind und auch die bedrücken ihn und machen ihm Angst, also bleibt er zu Hause und schließt sich ein. Es gibt unendliche Facetten von Angst und ich rede jetzt nicht über diese ganz, ganz krassen Fälle, wo es dann auch mal wichtig sein kann, dass man Hilfe in Anspruch nimmt, ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Ich stelle mal eine etwas provokative Frage und kriege dann wahrscheinlich wieder keine Antwort. Ich kenne das Spiel ja schon. Dürfen Christen denn überhaupt Angst haben? Ja. Ja, die Antwort muss ja lauten, weil wenn nein, dann sind wir, die wir Jesus hinterherlaufen, total schräg unterwegs. Weil ich ganz sicher bin, dass jeder, der hier sitzt, Angst hat vor irgendwas. Also kann das irgendwie nicht stimmen. Und die Bibel, die gibt uns natürlich hier wieder auch ein paar Anhaltspunkte. Denn die weiß natürlich, es ist Gottes Wort, Gott selbst weiß es, dass wir Angst haben. Jesus hat es gesagt, ganz klar und deutlich, im Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst oder Furcht, je nach Übersetzung. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und circa 365 Mal spricht Gott in der Bibel zu verschiedenen Menschen, zu Menschengruppen, zu ganzen Völkern, hab keine Furcht. Das wiederum bedeutet doch, dass Gott weiß, dass wir Furcht haben. Und ich lese nirgends, wenn er Leute auffordert, habt keine Furcht, dass er sie vorher zur Schnecke macht und sagt, wow, mit dir kann man gar nichts anfangen, Bibi, dauernd hast du Angst, da komme ich nicht mehr anders. Das habe ich nirgends gelesen und das finde ich gut. Er sagt, fürchtet euch nicht. Und er sagt es immer wieder. Und es ist, mir ist dann natürlich wieder mein Hund Linus eingefallen, ein kleiner Angsthasenhund, der sich aber schon viel, viel, viel gebessert hat. Aber trotzdem, es gibt Situationen. Und da kommen dann Menschen, ja, der ist ungefähr so hoch, der Linus. Und wenn man sich mal in diese Perspektive versetzt, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Und dann kommt ein Mensch, ah, ist der süß! Ja, und geht auf ihn zu und mein Hund versteckt sich hinter mir und dann sagt der Mensch, brauchst doch keine Angst haben, ich tu dir doch nichts. Das hilft ihm leider gar nicht. Andersrum hat mir heute Morgen jemand gesagt, mir geht es immer andersrum. Ich laufe spazieren, kommt ein Hund auf mich zu und ich so, sagt die Frau hinter, der macht nichts. Und sie, aber ich habe Angst. Hilft dir also auch nicht besonders weiter. Also so ganz einfach scheint es nicht zu sein. Angst ist in unserem Leben. Im Alten Testament gibt es tapfere Krieger. Zum Beispiel der Mose hatte Angst. Der Mose hatte Angst vor dem Pharao. Und der Josua, der Nachfolger von Mose, der brauchte Zuspruch vor der Einreise nach Kanaan ganz dringend. Und Jakob, der fürchtete die Begegnung mit seinem Bruder, weil er Schiss hatte, dass er eins aufs Dach kriegt. Und zwar gehörig. Auch nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen. Petrus im Neuen Testament, das Gleiche. Er hatte Angst, als er am Feuer saß und hat echt Schiss gehabt, dass man ihn erkennt als Jünger Jesu und dann wäre er auch abkassiert worden. Der Zöllner, der saß im Baum und hat Jesus von Weitem zugeguckt, weil er Angst hatte vor der Verachtung der anderen. Nikodemus kam lieber nachts zu Jesus, damit er nicht gesehen wurde und nicht sich auseinandersetzen musste mit seinen Pharisäerkollegen. Und nicht zuletzt hatte auch Jesus Angst vor dem, was ihm bevorstand. Und nur bei dem Gedanken dieses Auftrages schlotterten den Leuten schon die Knie, also nicht mal bei der Ausführung, sondern schon allein, wenn man dran denkt, kennt ihr vielleicht, oder? Ihr denkt an irgendwas, was extrem unangenehm ist, was ihr aber vielleicht doch tun solltet und ihr denkt, und ihr kriegt schon Schweißausbrüche, nur weil ihr dran denkt, ihr habt noch gar nichts unternommen. Wir sind also in bester Gesellschaft, das ist doch immer wieder schön. Und da muss man jetzt aufpassen, genau. Und das ist ein zentraler Satz, den dürfen wir uns merken, aber der soll uns nicht blockieren. Furcht wird nie komplett aus unserem Leben verschwinden. So ist das. Da können wir uns drüber aufregen oder wir können den Satz einfach so sehen und ihn verstehen. Und es gibt ja auch tatsächlich Sinn, warum es Angst oder die Fähigkeit zur Furcht in unserem Leben gibt. Das hat ja Gott sicher nicht einfach von uns genommen, sondern er hat es uns mit hineingegeben, weil Furcht ja auch und Angst Leben retten kann. Wenn ich zum Beispiel völlig furchtlos an einem stark beautoten Freitag die A8 überquere zu Fuß, dann kann das nämlich durchaus sein, dass es mich das Leben kostet. Und deswegen ist es zum Beispiel eine gute Sache, dass ich da Angst habe, solche Dinge zu tun. Ihr könnt das mit vielen anderen Beispielen füllen. Der Punkt ist aber, wenn uns die Angst überwältigt, dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Dann schließen wir uns ins Zimmer ein oder wir laufen 8.900 Treppen, weil wir den Aufzug nicht mehr benutzen können. Oder wir kommen nicht in die Pötte, Dinge zu tun. Also wann brauchen wir diesen Mut, wenn wir uns fürchten? Und Mut bedeutet, trotz Furcht das zu tun, was wir tun sollten. Das zu tun, was Gott von mir möchte. Das ist süß, ne? Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass etwas wichtiger ist als die Angst. Ich tue das, obwohl, wenn Gott mir sagt, mach das, dass mir schlottern die Knie. Weil ich nicht genau weiß, wie es ausgeht. Das ist doch der Punkt. Wenn ich wüsste, wie es ausgeht, dann kann ich mich entsprechend darauf einstellen. Und dann kann ich schon Vorkehrungen treffen und dann hat mich die Angst nicht im Sack, sondern ich bin der Kontrolleur von der ganzen Story. Ihr wisst, die Klatz sind in Peru und einige haben vielleicht die Predigt oder den Podcast angehört. Und wenn ihr das so ein bisschen mitverfolgt habt, die sind auch nicht irgendwie strammen Schrittes nach Peru gegangen. Nein, die sind auch auf dem Wasser rumgeeiert. Aber sie waren zutiefst überzeugt, dass das ihr Platz ist und dass Gott mit ihnen ist. Und das hat sie handeln lassen und hat sie bewegt. Wir lassen uns gerne dummerweise auch von unseren Gefühlen leiten als einzigen Maßstab. Und jetzt kommen die Leute, die endlich mal auf ihre Gefühle hören, wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Gott hat uns diesen Part gegeben und der ist wahnsinnig wichtig, unsere Gefühle. Es gäbe keine Eheschließungen und keine Kinder und sonstige schöne Dinge im Leben ohne Gefühle und ohne dieses Bauchgefühl. Bei dem einen, bei dem anderen mehr oder weniger ausgeprägt. Aber wenn wir uns leiten lassen von den Gefühlen als einzigen Maßstab für unsere Entscheidungen und die Welt sagt uns, hey, das ist voll okay, du musst auf dein Herz hören. Ja, scheiße, Entschuldigung, aber wenn in meinem Herz bloß Wut und Hass ist, ist das dann auch noch eine gute Idee und ein guter Rat. Du musst halt auf dein Herz hören. Ja gut, dann hau ich halt dem Dani eins rein, wenn er mir das nächste Mal dumm kommt. Wie auf mein Herz gehört. Ihr merkt schon, das ist irgendwie nicht so cool, oder? Ja, versteht mich nicht falsch, unsere Gefühle sind ein wichtiger Bestandteil unseres Seins. Aber sie sind nicht immer zuverlässig, das ist das Problem. Und Gott sei Dank hat Gott uns einen Verstand gegeben. Und wenn die zwei miteinander gut arbeiten, dann kann es richtig gut werden. Und richtige und gute Entscheidungen können getroffen werden. Vielleicht stimmen mir auch die älteren Semester zu. Gell, wenn man so zurückguckt aufs Leben, dann weiß man, also ich fühle nicht mehr so wie mit 20 oder mit 15. So, jetzt in dem Alter sieht man manche Sachen ein bisschen anders und fühlt auch anders. Fühlt nicht mehr vielleicht manchmal so ganz intensiv. Teenies können mir das sicher auch bestätigen, weil deren Stimmungslage und Gefühlslage kann sich ja von einer Sekunde auf die andere ändern und die Eltern von Teenies nicken mir zu, ich sehe es. So. Es könnte ja auch so dieses, ich habe das Gefühl, der mag mich nicht. Und mein Gefühl hat eigentlich immer recht irgendwie. Also ich kann mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Ja, jetzt kommt halt im Nachhinein raus, dem sei Oma ist gestorben und er hat echt scheiße Tag im Geschäft gehabt. Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, mit meiner Sympathie oder Antisympathie und mit seiner zu mir. So, und dann hat mich mein Gefühl halt einfach veräppelt. Wir müssen hier auch wieder, und zwar ganz besonders lang, Uffbuzzer, ganz besonders lang. Wir müssen unseren Gefühlen nicht immer nachgeben. Wir können das, aber wir müssen es nicht. Wir verspüren Furcht, aber wir müssen nicht danach handeln. Am liebsten hätte ich ja, dass man das jetzt alle zusammen sagt, aber das ist so Motivationstrainer-mäßig. Aber wenn ihr euch den Satz merkt, ich finde ihn wirklich großartig. Wir verspüren Furcht, aber wir müssen nicht danach handeln. Ja, was ist dann hilfreich im Umgang? Wie kriegen wir das denn jetzt gebacken? Weil ich meine, ne? Der Hund tut nichts, ja, aber ich habe Angst. Wie schaffe ich das? Eine Sache muss ich tun, die nimmt mir Gott nicht ab, weil Gott arbeitet im Team. Und Team heißt nicht in der Abkürzung, toll, ein anderer macht's, sondern Team arbeitet immer zu zweit mindestens oder zu dritt und die arbeiten alle gleich toll. Alle Aufträge von Gott in der Bibel an die Menschen haben zwei Komponenten oder drei. Ein Auftrag von Gott und der Mensch, der sich dazu entschließt, Gott zu glauben und zu tun. Geh zum Pharao, Moses. Auftrag. Und Moses sagt, scheiße, keine gute Idee. Ich mach's trotzdem, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Gott hat's ihm versprochen. Steh auf, Josua, und geh ins verheißene Land. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht in alle Welt, erzählt von mir, tauft, macht zu Jüngern. Aber ohne den Entschluss der Jünger, Jesus zu glauben, dass das alles total Sinn macht und dass die Nachricht eine gute Nachricht ist, gäbe es heute keinen ICF, denn sie hätten nichts getan. Und damit wäre die Botschaft vielleicht auf dem Mars erzählt worden und die hätten sie angenommen, wer weiß. Wenn wir uns zu was entschließen, dann folgt meist eine Tat. Habe ich darüber nachgedacht, habe ich gesagt, ist das so? Ja, ich finde schon. Wenn ich einen Entschluss habe im Inneren, mein Zimmer aufzuräumen zum Beispiel, dann hat das zwar jetzt 2 Jahre gedauert, aber jetzt ist es fertig. Ich habe es weiterverfolgt und mein Zimmer ist schön und fertig. Wenn wir uns zu was entschließen, folgt eine Tat. Und was noch ganz gut wäre, wäre so ein Satz. Ich weiß, es wird nicht einfach und ich beschließe es trotzdem zu tun. Damit ist es schon nicht mehr ganz so gruselig. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber ich beschließe und entschließe mich trotzdem, es zu tun. Und das bedeutet Mut haben. Viele Sachen werden gar nicht getan und werden gar nicht ausprobiert und werden nicht vorangebracht, obwohl das Potenzial da wäre. Aber aus Mangel an Mut findet es nie statt. Aus Mangel an Versagensängsten findet es nie statt. Ich stand doch nachher da wie der Depp, wenn es nicht klappt. Wie oft haben wir das selber vielleicht schon mal gedacht? Gute Idee gehabt, boah, vielleicht total crazy. Eigentlich nicht wirklich durchführbar, aber wenn man es dann in Gedanken durchspielt, denkt man, ja, vergiss es. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich nachher der Loser und da habe ich überhaupt keinen Bock. All diese Geschichten von den Menschen und Völkern im Alten und Neuen Testament, die unheimlich viel von Scheitern und Versagen erzählen. Wie kamen die da wohl rein, diese Geschichten? Indem die Leute, die es betroffen hat, ihre Geschichten weitererzählt haben. Sagen, guck mal, da war es nicht so cool und so ist es ausgegangen. Und hier habe ich den Weg gefunden, da habe ich versagt. Aber hier habe ich diese Lösung bekommen. Hier war Gott mit mir und deswegen ist es alles wieder gut geworden. Weil die Leute authentisch waren und weil sie auch zu ihren Fehlern gestanden sind. Und das Einfachste, wenn irgendwas nicht klappt, ist doch einfach zu sagen, einfach, es hat nicht funktioniert, aber ich habe es versucht. Und gut ist, da muss man doch nicht ewig dran rumrühren, ja, ich bin ein Versager. Ach Quatsch. Jesus ist für alle Versager von uns schon gestorben und wieder auferstanden. Es ist alles schon erledigt. Es gibt keine Versager unter uns. Jesus hat es erledigt. Im Josua Kapitel 1 spricht Gott Josua Mut zu, und zwar ganz massiv. Könnt ihr lesen im 1. Josua 1, Vers 6 und 7 und 9. Weil er hat ihn eingesetzt als Nachfolger von Moses und dann sagt, wahrscheinlich haben die Knie geschlottert, weil sonst hätte Gott ihn nicht so massiv ermutigt, wie er es da tut. Hey, Moses, der Moses, ja, in diese Schuhe soll ich treten, du liebe Güte, dieses riesige Volk in das Land führen, die meckern die ganze Zeit. Ich habe überhaupt nicht die Autorität, die Moses hat. Ach du liebe Güte, schlotter, schlotter. Und Gott sagt 3 oder 4 Mal, sei mutig und stark. Das heißt, er sieht genau, dass Josua die Knie wackeln und die Zähne klappern. Und er sagt zu ihm, sei mutig und stark. Und abermals sage ich zu dir, sei mutig und stark und weiche nicht ab von mir und meinem Gesetz. Ich bin bei dir, wie ich bei Moses gewesen bin. Bloß halt jetzt mit Josua, und zwar so, wie Josua es braucht. Mose, wie Moses gebraucht hat. Und Josua, wie Josua es braucht. Und Silke, wie Silke es braucht. Und Bibi, wie Bibi es braucht. Gott wird mit Bibi nicht umgehen wie mit Moses. Weil sie ist halt Bibi. Und so macht er das durch die ganze Bibel durch. Und Jesus sagt im Neuen Testament, fürchtet euch nicht, haben wir vorhin schon gelesen. Ihr habt Angst, sagt Jesus, und ich weiß das, denn ich habe es selbst erlebt. Ich kenne das Gefühl, aber ich habe das alles überwunden und ich bin bei euch bis an das Ende aller eurer Tage, bis ans Ende der Welt. Lasst euch nicht von eurer Furcht aufhalten und gebt ihr nicht nach. Wir sollen Gott mehr glauben als unseren Gefühlen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wenn unser Gefühl sagt, das schaffst du nie, dann kommt der Glauben ins Spiel. Gott weiß das. Und er hat uns durch Jesus so einen Überwindergeist gegeben. Im 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Besonnenheit und der Kühnheit oder so ähnlich. 2. Timotheus 1, Vers 7, lest das nach. Er hat uns nicht diesen Geist der Furcht gegeben, die uns überwältigt. Das ist ein Unterschied, diese Furcht, die unser Leben schützt. Nicht die Furcht, die unser Leben überwältigt und uns handlungsunfähig macht, das kommt nicht von Gott. Wir müssen unserem Nächsten nicht eins draufhauen, weil wir wütend auf ihn sind. Wir müssen diesem Drang nicht nachgeben. Wir haben Gefühle der Furcht, aber wir müssen ihnen nicht nachgeben. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns, sagt die Bibel, der uns Entschlossenheit, so zu leben, wie Jesus das von uns möchte, gibt. Also wir müssen nicht mal selbst für diese Entschlossenheit arbeiten. Wir dürfen die erbitten vom Heiligen Geist. Wie cool ist das denn? Und im Epheser 3, Vers 20, da steht, durch Jesus haben wir die Kraft in unserem Leben, die uns dazu befähigt, das zu tun. Durch Jesus haben wir die Kraft, nicht in mir. Durch unseren Glauben an Jesus hat Gott uns gerecht gemacht und wir können ein Leben ohne Schuld und Versagensängsten leben. Es ist schon erledigt. Und wenn der Teufel kommt und sagt, du bist echt voll der Loser. Guck mal, alles, was du anpackst, funktioniert überhaupt nicht. Und so wie du bist, das ist ja volle Katastrophe. Dann könnt ihr ihm sagen, weißt du was? Durch Jesus bin ich total in Ordnung vor Gott. Kannst du mir sagen, was du willst, aber hier steht was anderes und ich will dem glauben. Ich will nicht meinem Bauchgefühl glauben, ich habe versagt und wahrscheinlich hat er recht, der Teufel. Nee, eben nicht. Und da muss der Verstand dann nochmal ein bisschen mithelfen und sagen, oh, warte mal, ich habe da was gelesen. Was steht da? Durch Jesus bin ich total in Ordnung vor Gott. Und durch Jesus kriege ich Kraft, Dinge zu tun, die ich mir selber gar nicht vorstellen kann. Er hat alles bereinigt. Ich bin komplett in Ordnung vor Gott. Und ich kann alles. Ich kann auch Bibel lesen und kann es auch verstehen, denn der Heilige Geist wird mir das aufschlüsseln, so wie ich es verstehen sollte. So ist das. Also zuerst glauben, dass Gott nicht lügt, wenn er sagt, dass er dich nie verlassen wird. Gebt es mal irgendwo im Bibeldings da ein, im Computerprogramm und guckt mal nach, wie oft Gott das sagt. Das ist unglaublich wichtig für ihn und er sagt es uns immer wieder. Er lässt uns nicht alleine. Und das führt zu so einem inneren Entschluss. Okay, also wenn Gott sagt, er wird mich nicht verlassen, dann werde ich das glauben und dann werde ich tun, was er von mir will. Und dann überrascht es nicht, wenn die Gefühle nachziehen. Aber die können nachziehen, ist okay. Wartet nicht immer unbedingt, dass sich ein ganz tolles Gefühl einstellt. Die haben nicht immer die Hauptsache zu sagen. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und er sagt zu uns, ich habe gute Gedanken über dich. Total gute Gedanken. Ich freue mich über dich. Irgendwo im Zephania, Altes Testament, da steht, begeistert bin ich über dich. Ja, du bist ein totaler Loser. Nee, Gott ist begeistert über uns. Und wenn wir uns entschließen, Dinge zu tun, von denen wir denken, das geht ja gar nicht, dann ist es auch in Ordnung, diese Dinge mit zitternden Knien zu tun. Hauptsache, wir machen es. Der Martin Luther, der hat das erkannt. Und als er die Bibel studierte, sind ihm ganze Kronleuchter aufgegangen. Allein durch die Gnade Gottes und nicht durch Ablasshandel und die Gnade des Papstes sind wir gerettet. Und im Römerbrief hat er gelesen, Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal seinen einzigen Sohn verschont und so weiter. Und er fasste den Entschluss, da nicht mehr mitzumachen, aus tiefster Überzeugung, dass hier Unrecht geschieht. Tiefste Überzeugung, hier geschieht Unrecht. Anstatt den Menschen das Evangelium zu bringen, das stärkste Waffe gegen Furcht und Angst, wurde die Angst und Furcht geschürt und angeheizt. Und er entschloss sich, sich gegen das mächtigste System, das es damals gab, zu stellen, unter Einsatz seines Lebens. Und er hat vielleicht die Haltung von Königin Esther, ich bin so ein bisschen alter Testament-Freak, ne? Aber ist so, das sind so tolle Geschichten. Die Königin Esther ging zum König ungerufen und das war nun bei Todesstrafe verboten und war sie noch so oft seine Ehefrau, völlig wurscht. Aber es war ihr so wichtig, sich für die anderen einzusetzen, dass sie gesagt hat, ich gehe zum König, auch wenn es mich das Leben kostet. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Harter Tobak, ich weiß, aber ich glaube, es ist wert, drüber nachzudenken. Jeder von uns kann ein Mut-Tiger sein. Es gibt im Laufe unseres Tages ganz viele Gelegenheiten, mutig zu sein, oder? Ein Gespräch, das ich lange rausgeschoben habe, ich werde es heute führen, auch wenn es unangenehm ist. Aber vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist mit mir. Was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Ja, das mit der anderen Säckelhäust. Ja, werde ich das überleben? Ja, auf jeden Fall. Aber oft ist es wichtig, diese Schritte trotzdem zu tun und sich diesen Dingen zu stellen, bevor sie größer werden und sie mich überwältigen. Und außerdem ist es doch manchmal so oder meistens, dass viele Dinge, die uns Angst bereiten, Befürchtungen sind, die zum Schluss doch überhaupt nicht eintreten. Oder? Man macht sich Mords den Kopf und dann ist die Situation, und man hat sich ein Herz gefasst und hat sich dem gestellt und merkt, Junge, also der hätte mir echt jetzt so blau gemessen. Das war gar nicht so schwer. Oder der andere hat gar nicht so doof reagiert. Wir sollen die Furcht beherrschen und nicht die Furcht soll uns beherrschen. Und ich habe ein Lied gefunden von Kirk Franklin, das heißt Hello Fear. Und manchmal tut es Not, dass man mit den Füßen aufstampft und die Furcht anbrüllt und sagt, hau ab, ich bin Gottes Kind und du haust ab. Kann man machen mit lautem Getöse, wenn es dran ist, muss man aber nicht immer. Und dieses Lied, was ich gefunden habe, das ist ein bisschen anders, weniger spektakulär. Aber ich glaube trotzdem eine Art, wie man auch damit umgehen könnte.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.